Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind die Super Mario Brothers der deutschen Podcast-Unterhaltung. Wir schwelgen heute in Nostalgie, kennen kein Pardon. Und wir werfen vielleicht heute eine Münze ein. Lassen ein bisschen Wind hinten raus und machen Jagd auf Sweet 16-Year-Olds. Oder so ähnlich. Peter, was für ein Montag. Wir sind ja ganz transparent, wir nehmen montags den Podcast auf. Es war ein richtiger Montag heute.
Mondays suck.
Wie lief's bei dir?
Ja, es war kein falscher, sagen wir es mal so. Ich habe nichts Spektakuläres zu berichten.
Peter, der Wortakrobat. Ja, die scheiß Deutsche Bahn hat dafür gesorgt, dass ich eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit kam. Sie hat aber auch gleichzeitig dafür gesorgt, ein paar Stunden später dafür gesorgt, dass ich eine halbe Stunde zu spät nach Hause kam. Die KVB setzt dann noch eine Viertelstunde oben drauf. Mitarbeitende sind ein bisschen durchgedreht, die musste ich heute mal so ein bisschen einnorden. Es ist heute so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Es wird ein hervorragender und natürlich ein frauvorragender Podcast.
Glaubst du?
Fantastik wird das.
Immer wenn irgendwas schiefläuft, dann glaubst du, dass diese eine Stunde Cinephil dich retten wird?
Auf jeden Fall. Ja, das ist die Belohnung für den Tag. Es ist ja auch typisch, ich habe 4 Tage frei gehabt. Die waren wunderbar. Ne? Ich habe wirklich eine wunderbare Zeit verbracht, kam mal ein bisschen zur Ruhe, konnte Sachen erledigen und habe wirklich 4 schöne Tage gehabt. Und es war so klar, dass dann natürlich der Montag so richtig reinhaut. Aber dafür wird der Podcast jetzt Knorke.
Du weißt auch noch gar nicht, auch wenn du schon erwähnt hast, was wir besprechen, wie das alles so war.
Oder sein wird. Ich kenne alle Filme bis auf den ersten, den du jetzt präsentierst.
Stimmt. Aber damit hast du auf jeden Fall schon mal ein kleines Highlight verpasst. Ein italienischer Film aus gleichem Lande. Nostalgia.
Also ein italienischer Film aus Italien.
Richtig.
Wahnsinn.
Krass, oder? Das gibt's sehr selten, aber den einen habe ich jetzt gefunden.
Ja, rest in peace Berlusconi übrigens. Ist heute gestorben.
Bitte?
Der Berlusconi ist heute gestorben.
Ernsthaft?
Das ist kein Witz.
Ach krass, das habe ich wohl verpennt. Das heißt, die haben keine Regierung mehr? Nee, der Berlusconi ist ja schon was länger.
Die Italiener haben schon lange keine Regierung mehr. Schöne Grüße an Alessandro und so.
Dafür haben sie hin und wieder ganz coole Filme. Der letzte nette Italiener, von dem ich berichten konnte, außer Alessandro, war ja der vom Heartland Festival.
Ach, wir haben noch, das kommt noch. Also ich habe noch einen fantastischen italienischen Film gesehen, über den wir in der 200. Episode sprechen werden.
Stimmt, das dauert noch ein paar Tage.
Genau.
7.7.
Richtig. Kann man sich gut merken.
Ja, besonders du.
Ja klar, 200. Episode, das passiert nicht jeden Tag, ne? Freut man sich.
Das ist wohl wahr. Aber haben wir ja auch 2 ganz, ganz besondere, spezial gelagerte Sonderfälle mit an Bord. Da gehen wir neben Cinema Paradiso noch ein bisschen Trash tauchen. Der Titel hier, Nostalgia, hat mich halt auch so ein bisschen erinnert an Cinema Paradiso und hatte auch so, ja, leichte Vibes in die Richtung.
Du meinst aber eben schon Cinema Volante, ne? Nicht Cinema Paradiso, aber egal.
Ich weiß. Und hier der letzte von Spielberg.
Habe ich nicht gesehen.
Irgendwas mit Manns.
Die Fablemans.
Ja, genau, richtig. Geht auch so ein bisschen in die Richtung. Also es geht hier um einen Italiener, der 40 Jahre lang nicht in seiner Heimatstadt Neapel war und in diese halt zurückkehrt, um seine sterbende Mutter noch einmal zu sehen. Sehr rührselige Momente, die wir dann auch in den letzten Stunden mit ihr verbringen, also mit den beiden verbringen dürfen. Aber das Entscheidende ist, dass er dort mit seiner Vergangenheit, die jetzt so bald 40 Jahre zurückliegt, halt konfrontiert wird. Wir erfahren, warum er die Stadt und vor allem auch das Land verlassen hat, denn er ist in den Libanon, Beirut, abgehauen. Und wir erfahren halt wieso, weshalb, warum.
Was hat er bei der Ruth gemacht? Wann sagst du eigentlich den Filmtitel?
Habe ich schon mindestens einmal gesehen.
Achso, okay.
Nostalgia oder Nostalgia. Ist aus letztem Jahr, hat aber jetzt letzte Woche in die deutschen Kinos gefunden. Ja, also es ist letztlich ein Film um die Reise eines Mannes in seine eigene Vergangenheit und die Konfrontation auch mit vergessenen Dämonen in gewisser Art und Weise. Das Ganze ist zum Großteil ein Drama, allerdings mit leichten Thriller-Eskapaden. Also der taucht immer wieder ins Thriller-Genre ab, weil es eine dunkle Vergangenheit ist, die ihn hier nicht mehr loslässt, nachdem er halt zurückgefunden hat. Also was ich schon mal sagen kann, kann, ist, dass das große Thema hier neben dieser Vergangenheitsreise vor allem die Aufarbeitung einer bestimmten Freundschaft ist, die er zurückgelassen hat und die einen enormen Impact jetzt bei der Rückkehr wieder haben soll und auf jeden Fall auch haben wird und sein Leben entsprechend ändern wird. Der Film ist dann auch so erzählt, dass wir über die Rückblenden dann natürlich halt erfahren, was in seiner vor allem Kindheit, in seiner Jugend passiert ist. Da erfahren wir halt auf jeden Fall, das kann ich jetzt ohne große Spoiler erzählen, da erfahren wir auf jeden Fall, dass das was mit Kriminalität zu tun hat und dass er dieser Kriminalität quasi so ein bisschen auch entkommen konnte. Wie er das erzählt, ist ganz, ganz nett, weil er in den Rückblenden quasi das Format wechselt und halt auch das Ganze so optisch daherkommen lässt, als wäre es aus den 70ern, würde ich sagen. Ich kann nicht genau ausmachen. Also er sagt nicht, ob es die Jetztzeit ist. Es können auch die 80er sein. Also das heißt, dass wir jetzt wirklich in der Echtzeit sind, ne? Aber letztlich bewegen wir uns in der Vergangenheit immer so zwischen 70er und 80er. Das ist optisch ganz cool eingefangen, weil das halt auch so ein bisschen wie so alte Filmaufnahmen gezeigt wird und wir gewinnen halt auch einen schönen Eindruck von der Stadt, weil die Stadt hier auch eine große Bedeutung spielt, Neapel. Wir bewegen uns halt in dieser Stadt und das ist als Kulisse auch sehr schön eigentlich genutzt. Kann überzeugen mit seinem Hauptdarsteller, dem Pierfrancesco Favino. Mhm. Ich muss gestehen, ich gehe ganz stark davon aus, dass das ein Italiener mit, ja, ich weiß jetzt nicht, ob Wurzeln aus dem Libanon, aber auf jeden Fall spricht er Arabisch. Das heißt halt, in dem Fall ist es quasi auch ein Film über Migration. Wobei ich gestehen muss, ich habe es nicht ganz verstanden, ob er schon als junger Migrant dorthin ist oder ob er als Italiener einfach nur ausgewandert ist und dort dann halt die Sprache gelernt hat. Wovon ich tatsächlich eher sogar ausgehe, dass er mit der Auswanderung dann halt auch tatsächlich eine andere Kultur, also halt die aus dem Libanon übernommen hat, was vor allem halt natürlich auch Sprache angeht, aber auch was Religion angeht, weil er sich da von dem Christentum jetzt nicht abgewandt hat, aber das spielt halt für ihn keine Bedeutung mehr. Ne? Und wie wir wissen, ist halt Italien ja schon eher ein religiöses Land, was das Christentum angeht. Mhm. Das hat er auf jeden Fall verloren oder gar nicht erst mitgekriegt. Ein Film, der relativ ruhig erzählt ist, unaufgeregt. Es gibt ein paar Szenen, ne, ich hatte Kriminalität schon erwähnt, wo es dann halt auch mal den Thriller streift und wo wir dann halt auch ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen Action geboten kriegen, mal Spannung aufkommt. Aber letztlich ist es halt eher ein Drama, bei dem wir halt miterleben, wie er halt seine Vergangenheit aufarbeitet und die Rückkehr quasi sozusagen auch ein Test für ihn darstellt. Ein Film, den ich absolut empfehlen kann, der hat mir echt gut gefallen. Es ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, was du auf der großen Leinwand sehen musst. Er hat jetzt nicht so die epischen Bilder, aber er ist cool erzählt, er ist recht spannend erzählt, er ist nur, was so die Pace angeht, natürlich etwas ruhiger, ne, italienisches Kino. Ich würde den halt auch so in die Richtung von den Fablemans halt packen, ist so aktuell das, womit du es am ehesten vergleichen kannst, hat mich nur wesentlich mehr gereizt, weil er sich hier voll und ganz auf diese eine Figur konzentriert hat und das Ganze halt durchaus nachvollziehbar ist. Und er halt dann auch schön mit diesem Gedanken der Zeit spielt, ne? Also dieses 70er, 80er gegenübergestellt mit der modernen Zeit, so ein bisschen Schwelgen in Romantik und halt vor allem der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte bietet er dann schon genügend Fleisch und das Ganze ist dann halt auch echt noch cool gespielt, mit einem schönen, eher klassischen Soundtrack unterlegt. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, würde ich halt sagen. Ist halt spärlich gesät in den Kinos angelaufen, ist dann wahrscheinlich eher was für einen Streamingdienst oder für den Kino-Release.
Heimkino meinst du?
Genau. Ja, doch, war doch recht super.
Ich verstehe.
Super.
Prego, ja, das passt ja perfekt. Italienische Auswanderer, denn ich habe auch einen Film über italienische Auswanderer gesehen.
Luigi?
Und Mario.
Das sind Auswanderer?
Ja, das ist, also ja, italienische Familie in New York. Es geht um die Mario Brothers.
So, aber das ist jetzt im Film und nicht im Spiel, oder? Oder hat das Spiel wirklich dann auch Nationalitätsbezug?
Hast du das noch nie gespielt?
Ja,
hast
doch.
Hast du nie Super Mario Brothers gespielt?
Ja, aber ich habe da, also mit Sicherheit habe ich das irgendwann früher mal gespielt, aber ich habe da jetzt nie irgendwie erkannt, dass das ein bestimmtes Land darstellt, in dem sie spielen.
Mario und Luigi.
Ja, genau.
Das ist schon klar, wo die herkommen.
Ja, natürlich, aber
das
nicht.
Das ist immer der italienische Klempner, der in Japan erfunden wurde. Naja, aber also jetzt in dem klassischen 2D-Jump'n'Run ist die Handlung des Spiels, in Anführungsstrichen, ist ja einfach nur rette die Prinzessin aus dem Schloss.
Ja, und das ist ja ein fiktives Land, in dem er spielt, oder?
Ja, das ist das Pilzkönigreich, Mushroom Kingdom.
Ah, ja.
Also wir haben den Super Mario Brothers Film gesehen. Es stand zur Auswahl halt Transformers, die Bestien da.
Dann entscheidet ihr euch für den Film?
Oder Super Mario Brothers. Hättest du lieber Transformers geguckt?
Nein, habe ich mich auch gegen entschieden. Also, ich meine, hätte ich auch gucken können, aber ich bin aus dem Franchise genauso raus wie aus Fast.
Ja, zu Fast and Furious werde ich ja demnächst bestimmt mal ein bisschen mehr erzählen, falls ich dazu komme. Aber Super Mario Brothers, habe ich gedacht, komm, ey, ne, kann man nicht so viel falsch machen. So, ich kenne die Spiele, nicht alle, aber halt zumindest früher, ne? Und Super Mario Maker 2 jetzt auch gezockt auf der Switch und so. Und irgendwie, ach komm, ein bisschen Nostalgie, nehmen wir mal mit. Netter kleiner Animationsfilm, Sonntagnachmittag in einem klimatisierten Kinosaal, natürlich besser als draußen wie so ein kleines Hühnchen in der Sonne gebraten zu werden. Mhm. Ja, mit so ein paar Familien und Kindern ziehst du dir halt rein. Was für ein verfickter geiler Spaß. So ein geiler Film. Okay. Der ist wirklich großartig. Also kann ich nicht anders sagen. Das war echt eine Überraschung. Es geht halt um die beiden Klempner Mario und Luigi, vollkommen klar, wir kennen sie. Und das startet halt in Brooklyn. Mhm. Und die machen ihre eigene Klempnerfirma auf und sind ziemlich erfolglos, bis sie dann irgendwie eine Wasserkatastrophe, irgendwie so ein Rohrbruch.
Ich glaube, wir haben das Ventil abgerissen.
Wieso wir?
Ich glaube, das waren Sie, Meister. Männer, so tut doch was, wenn das Frau Hansen sieht. Wie unangenehm. Das ist mir aber peinlich. Der schuldige Teppich.
Katastrophe in der Stadt beheben wollen, um sich irgendwie zu beweisen. Und dann wird der Luigi durch eine grüne Röhre in das Mushroom Kingdom gezogen, beziehungsweise in den Bereich, in dem der Bowser ist. Und Bowser ist ja der große Böse, wird im Original von Jack Black gesprochen. In der deutschen Synchro ist es dann passenderweise Tobias Meister. Und der macht das super krass, weil der Bowser ist in der Animation, also ich meine, der ist natürlich vorgegeben visuell, aber die Gesichtszüge ähneln schon teilweise denen von Jack Black. Also man hat schon versucht, ein bisschen nachzumachen. Der Tobias Meister kann die Stimme von dem halt richtig gut nachmachen, vor allem beim Singen.
Okay.
Also wir mussten den leider in der deutschen Synchro gucken, der lief hier irgendwo in der TV. Okay, Mario landet dann woanders, er landet dann schön hier bei der Prinzessin und bei Toad und bei den ganzen anderen Toads in dem Mushroom Kingdom und es ist so, dass Bowser will gerade das Mushroom Kingdom platt machen.
I must break you.
Und Mario will seinen Bruder befreien und retten.
Klar.
Also schließt er sich mit der Prinzessin und mit Toad zusammen. Die brauchen aber noch Hilfe, also gehen sie halt ins Donkey Kong Country und holen Donkey Kong oder wollen den zu Hilfe holen und so weiter. Und dann wird auch noch Mario Kart gefahren. Hm. Und diese ganzen Sachen sind halt drin, ne? So der Jump'n'Run-Aspekt, also so das Training von Mario. Es ist im Prinzip die Origin-Geschichte von Super Mario, also wie Mario zu Super Mario wird.
Okay.
Total geil. Also auch die Feuerblume ist drin und diverse Power-Ups, die es auch in dem Pilzkönigreich gibt. Also es ist auf jeden Fall was für Fans. Dann, es ist alles sehr safe gespielt, wie man auf Französisch sagt. Ne? Also es ist wirklich, die gehen hier keine Risiken ein. Das haben sie ja schon Anfang 90er mit dem Super Mario Brothers Film gemacht. Mhm. Hier mit Dennis Hopper und Bob Hoskins und John Leguizamo. Da haben sie ja irgendwie so ein Skript genommen, was so ein bisschen in diese Blade Runner Richtung ging und haben das einfach ein bisschen abgeändert und haben dann Super Mario draus gemacht. So ein Film, der heutzutage so ein bisschen, weil er so skurril ist und so ein bisschen als Bad Movie oder als Kuriosität irgendwie noch so seine Berechtigung hat, und irgendwie so von ein paar Filmfreaks irgendwie hochgehalten wird.
Mhm.
Aber dieser Super Mario Brothers Film, der animiert ist, das ist eine Zusammenarbeit von Universal und Nintendo, der ist halt absoluter Fanservice. Der ist wirklich für die Leute, die das halt vom NES kennen, vom Super Nintendo. Also es ist wirklich so von Super Mario Brothers über Super Mario World, Super Mario Kart, ist halt alles Mögliche drin, was man irgendwie so kennt. Die Koopas natürlich auch, ne? Und dann springen sie auch mal auf die Schildkröten und dann titschen die da rum und alles, was man kennt. Die Rainbow Road von Super Mario Kart, die Blue Shell, der blaue Panzer, der halt dann irgendwie den ersten, der führt beim Rennen, irgendwie wegfegen kann. Alle möglichen Charakter, die man sich so vorstellen kann oder die halt wirklich wichtig sind, kommen drin vor und der Film ist auch echt lustig.
Mhm.
Das hätte ich nicht gedacht. Es gibt so ein Viech, ich weiß gar nicht, woher das ist, aus welchem Spiel, wahrscheinlich eins von den neueren, was die ganze Zeit so total pessimistisch ist. Also sind die Leute da gefangen und die wollen dann da raus und das ist so ein buntes Vieh, was dann immer sagt so, nein, wir werden alle sterben. Und dann immer so total den Stäuber an die Wand malt. Das ist wirklich lustig. Also wir hatten da eine gute Zeit, haben uns wirklich auch ja teilweise so hart amüsiert. Weil es wirklich, es ist Unterhaltung, gute Laune. Natürlich, da ist jetzt nicht irgendwie noch ein Verräter und es gibt einen krassen Plot-Twist. Ne? Nee, die Guten sind die Guten, die Bösen sind die Bösen. Es ist so simpel wie in dem Videospiel.
Wie sich das gehört.
Ja, wie man sich das auch damals dann erhofft hat. Das ist 90 Minuten einfach Spaß.
Ja.
Sowohl für Kinder und Jugendliche, denke ich mal, als auch für Erwachsene. Also wir hatten da so, ne, als Leute, die auch mal Speedruns gucken oder halt eben so mit Super Mario aufgewachsen sind. Gut, meine Mitbewohnerin war eher so Sonic the Hedgehog-Fraktion, aber natürlich kennt die auch Mario und so. Die hatte auch ihren Spaß.
Ich war auch Sonic.
Du warst auch so Sega-Kind.
Ja, genau. Ja, Game Gear und so ein Scheiß.
Okay, aber ihr hattet doch ein Super Nintendo, das weiß ich doch.
Ja, aber das war eine meiner Schwestern gehörte das.
Ja, ich glaube auch. Naja, auf jeden Fall kann ich den nur empfehlen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, okay, gut, das wird halt so ein Kinderfilm, Klamauk, vielleicht hier und da so ein paar Inside-Gags. Aber der ist wirklich gelungen. Ich bin überrascht und wir kamen da raus. Ne? Sonnenschein, hatten halt einfach mega gute Laune und haben gesagt, so, ey, das war genau das Richtige. Genau darauf hatten wir Bock. Und da bin ich im Nachhinein froh, dass ich Transformers nicht gesehen habe. Obwohl, vielleicht ist der ja auch gar nicht so schlecht wie die anderen. Es mag ja alles sein.
I don't think so.
Vielleicht habe ich irgendwann mal Zeit, mit den Reihen zu tun. Aber Transformers hat bei mir keine große Priorität. Hatte es noch nie. Ich fand den ersten ja noch okay. Den zweiten habe ich gehasst. Also richtig, den habe ich ausgemacht. Einer der wenigen Filme, die ich ausgemacht habe, bevor es zu Ende war. Und dann habe ich noch 4 und 5 im Kino gesehen. Aber auch nur, weil ich die umsonst gucken konnte. auf jeden Fall, Super Mario Brothers ist super.
Geil, aber das heißt, der bricht aber schon so das Kind in dir an.
Das könnte man sagen. Das Kind, das mal an die frische Luft muss. Ja. Der Junge, der mal an die frische Luft muss. Ja, das haben meine Eltern früher auch dann tatsächlich gesagt. So, ne, wenn gutes Wetter war,
wir saßen
genau, im NES oder am Super Nintendo später, dann aber auch mal so, jetzt geht er mal raus, Ja, dann gingen wir raus und dann gab es natürlich Ärger mit den Nachbarskindern. Also es war halt auch irgendwie, naja, es ist irgendwie egal, was man macht. Ne?
Ja klar, man macht immer alles falsch. Da kennt man kein Pardon, würde ich sagen.
Kein Pardon, denn auf die Frage, was darf Humor und was darf Satire und wie weit darf ein Witz gehen, sage ich sehr gerne, Witzigkeit kennt keine Grenzen.
Witzigkeit kennt kein Pardon.
So sieht's aus. Ein absoluter Kultfilm.
Ja.
In Deutschland zumindest.
Ja, wo auch sonst, ne?
Ja, weil es ein deutscher Film ist, aus dem Jahr 1993.
Ja.
Von und mit H.P. Kerkeling.
Oh, ich glaube es nicht. Ich glaube es gerade nicht. Ich und ausländerfeindlich? Entschuldigung, ja? Ich lebe selber mit einem Ausländer zusammen. Mein Freund kommt aus Dresden.
Dem großen Kerkeling, ja.
Ja, der HP. Ich glaube, jeder kennt den.
Oh, ich glaube es nicht.
Also aus unserer Generation zumindest.
Den HP oder den Film?
Beides.
Das hoffe ich doch.
Ja, also war bei uns zumindest in der Familie immer so ein Ding, wurde in einer Rutsche genannt mit Papa Ante Portas und Ödipussy und so. Also es war immer so Loriot und Harpe Kerkeling, das waren eigentlich die. Und dann später halt auch Helge. Also ja, klar, die natürlich, ne, kannte man auch.
Schön, dass du es sagst.
Ja, halt so, auch die Supernasen, Mike Krüger und Thomas Gottschalk und so, das ganze Zeug halt, ne?
Ja.
Und wir hatten ja vor ein paar Episoden, wir haben einmal über Didi gesprochen, der Doppelgänger.
Ja, genau.
Mit dem Bewegtbildbanausen.
Hm.
Schöne Grüße. Ach, wie war es eigentlich bei denen?
Sehr schön. Es war eine riesige Runde. Wir haben ja das 5-Jährige von denen gefeiert.
Ich glaube 4-Jährige, aber ja, macht ja nichts.
Ja, also sie kommen jetzt ins 5. Jahr.
Ja.
Und es war eine Riesengruppe. Es war ein Patron von uns dabei.
Aha, darf man sagen? Nee, DSGVO, ne?
D.S. Sehr nett. Und ansonsten coole Truppe. Wir haben ja über 2 Filme gesprochen. Über, was haben wir nochmal gesprochen? Also ganz wichtig, One
über
Flow
das Kuckucksnest.
Over the Kuckucksnest, genau. Da war ich im Vorfeld auch sehr gespannt, wo der durchschnittsmäßig landet. Die Bewegtbildbanausen meiner ja dieses schöne Punkte raten.
Ja.
Und da war ich sehr erstaunt. Einer ist relativ klug dran gegangen. Ich war auch tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, die hätten die Reihenfolge einmal geändert. Am Anfang war ich, glaube ich, früh und beim zweiten war ich spät. Aber ich hatte dann mir gedacht, so ja, die Argumentation für die Bepunktung ist irgendwie klug, aber hat sich dann doch als falsch herausgestellt, weil es gibt natürlich auch ein paar Leute, die dann halt so richtige Meisterwerke halt gar nicht so geil finden, wodurch so ein realistischer Durchschnittswert dann schon mal schnell gekippt werden kann.
Es gibt Leute, die haben einer Flug über das Kuckucksnest weniger als 9 Punkte gegeben, oder was?
Nein.
Okay.
Spoiler, aber egal.
Das habe ich sogar, ich habe ja ein kleines Video beigesteuert, hat keiner sich zu geäußert, also ich wusste gar nicht, ob das okay war, keiner hat irgendwie mal Danke oder irgendwie gesagt, ist angekommen oder so. Ich weiß es nicht, aber es war anscheinend da, ja?
Ja, ja, das kommt auch rein. Ich habe es nicht gehört, weil sie das halt immer nach den Beiträgen reinpacken.
Ja.
Haben sich auf jeden Fall da nochmal bedankt. Und
ach, okay.
Fand es auch cool. Von
da habe ich nämlich sogar noch gesagt, ich hoffe, dass niemand dem Film weniger als 9 Punkte gibt, weil das wäre eine absolute Katastrophe.
Ja, also wie gesagt, aus Erinnerungen heraus meine ich nicht. Und ich bin bei dem Film aufgegangen.
Wie ein Hefeteig.
Ja, genau, weil 1-2 Leute halt auch dabei waren, die halt meine Leidenschaft mehr als geteilt haben. Und es war sehr interessant. Wir hatten noch Lords of Dogtown besprochen, der mich jetzt nicht so begeistert hat. Aber bei einer Flug übers Kokosnest haben wir dann über so viel geredet, auch über Interpretation vom Titel und über die Fletcher, nicht, wie heißt sie?
Ratchet.
Ja, genau. Aber die heißt auch Fletcher, oder? Die Schauspielerin?
Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ob sie durchweg böse ist und so, dann so ein bisschen Charakteranalyse gemacht. Und es war sehr interessant. Ging auch nur 10 Stunden, glaube ich.
Das denke ich mir.
Nee, es war erstaunlich. Ich glaube, wir waren mit den 2 Filmen in 3-4 Stunden waren wir durch. So irgendwas in der Richtung. War auf jeden Fall eine coole Gruppe und es war erstaunlich undurcheinander. Sie haben dann ab und zu ein bisschen moderiert, ne, so den Ball halt zugeworfen, beziehungsweise wie so im Lehrerzimmer durfte man dann aufzeigen und seinen Senf dazugeben. Ich hätte halt nicht gedacht, dass es bei 8 oder 9 Leute waren, glaube ich, insgesamt, dass es so organisiert dann und gesittet ablief.
Das sind wir gar nicht gewohnt, weil so viel organisierte und gesittete Leute vor allem kennen wir gar nicht.
Ja, von daher hat Spaß gemacht. Wir haben natürlich alle dich vermisst, aber ich durfte tatsächlich auch das Abschlusswort halten vom ganzen Podcast.
Das gibt's ja gar nicht. Hast du mit unseren Abschlussworten?
Ja, das auch. Aber ich weiß nicht, inwiefern das sonst noch geil war. Ja, aber...
Ja, werde ich ja hören.
Genau.
Ich irgendwann mal rein. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an die Bewegtbild-Banausen.
Mhm.
Und zieht euch alle den Geburtstagspodcast natürlich rein.
Ja.
Wir sind vielleicht ein wenig abgeschweift jetzt.
Ja, mein Gott, passiert schon mal. Wir waren bei Harpe Kerkelings kein Pardon.
So sieht's aus. Und wieso bin ich jetzt auf die Bewegtbild-Banausen gekommen? Ach so, weil wir mit denen, die der Doppelgänger besprochen
haben. Genau.
So, und dann hat sich der Jörgi hat sich dann von Helge Jazzclub gewünscht.
Mhm.
Dann mit dem besprochen und dann bin ich irgendwann bei Netflix auf kein Pardon gestoßen. Ich so, ach krass, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
Und dann hast du dir den gewünscht.
Da habe ich mir den gewünscht und habe meinen eigenen Wunsch erfüllt und habe den einfach geguckt. Ja, war super.
Ganz schön witzig.
Habe ich bitte eine Münze eingeworfen und habe mir den Film reingezogen, ja. Weil ich den ewig nicht mehr gesehen hatte. Und also klar, grob die Handlung kannte ich noch. Ne? Es ist ja dann der Sigi heißt er, glaube ich. Ne? Der Harpe Kerkeling lebt noch bei seinen Eltern und die machen eigentlich so Catering, eigentlich nur Schnittchen, die halt so bei Beerdigungen und weiß ich nicht was für Veranstaltungen anbieten und irgendwie ist nichts los in seinem Leben. Aber er ist halt absoluter Fan dieser Show Kein Pardon mit Heinz Wäscher, der von Heinz Schenk gespielt wird.
Genau.
Das ist so ein absoluter Traum, da mal irgendwie ja, ins Fernsehen zu kommen oder auch da mal irgendwie mitzumachen. Auf jeden Fall sein Idol, der Heinz Wäscher.
Wäscher mit Ä bitte, ne?
Wäscher, ja. Und da...
Käffchen.
Ja, ist so geil, diese Szene, wo dann die beiden die Autogramme für den Heinz Wäscher schreiben und dann irgendwie nach 200 Autogrammen die Kollegin ihn dann drauf hinweist, von denen, dass es ja mit R nicht mit E ist.
Also, das wusste ich nicht. Das hat mir keiner gesagt.
Na gut, seine Mutter schenkt ihm zum Geburtstag, glaube ich, Casting? Oder schickt ihn auf jeden Fall da irgendwie zum Fernsehen.
Genau.
Ne? Der soll dann da hin und dann...
Zur Talentshow.
Genau, stimmt. Zur Talentshow, die da dieser Sendung drin vorkommt und er performt da kongenial Biene Maya.
Mhm.
Er kann halt so gut... Harpe Kerkeling kann ja so gut Stimmen imitieren. Und er macht halt den Karel Gott so geil. Zieht das auch durch, ne?
Ja,
das ist einfach dieser ganze Song drin. Das ist so geil. Ja. Mit Choreografie sogar. Mit Tanz.
Korrekt.
Ja, auf jeden Fall, da lernt er dann auch die Ulla kennen, die verlieben sich so ein bisschen und daten sich dann. Und auf jeden Fall taucht er dann irgendwann als Praktikant in diese Fernsehwelt ein.
Der ist da Kabelträger erstmal.
Genau, für die Kamera und später ist er dann auch das bescheuerte Maskottchen, dieser Hase, der Blasehase quasi, bevor es den Blasehasen gab. Schöne Grüße an Lutz. Und da merkt er auf jeden Fall, bekommt er da das Showbusiness in seiner Reinkultur zu spüren und merkt, dass das hinter der Kamera alles komplett anders ist, als wie es denn vor der Kamera rüberkommt. Und der ganze Film entlarvt einfach das Showbusiness oder halt so, der zeigt halt, wie scheiße und wie fake und wie kacke Fernsehen sein kann.
Unfähig.
Ja.
War gar nicht so schlecht, oder?
Was, der Film?
Ach ja, das sagen die Talentscouts ja noch die ganze Zeit bei ihm. Ach ja, der hier und die Mutter mit dem Kind.
Ja, diesen Song. Das
ist mega. Ne, weil Mutter und Kind, also die Tochter, die ja vorsingt, im gleichen wie auch der Peter, heißt er übrigens, der Peter Schlönske. Der Siegfried ist ein anderer, der taucht später auch auf der Party auf. Aber das junge Mädel, das ja vorsingen soll und die Mutter, die es dann auf die Bühne zerrt und eigentlich den ganzen Text selber singt, weil das Mädel nicht singen will, beziehungsweise, was will die nochmal? Friseuse, glaube ich, werden. Mega, aber allein schon dieser Talentscout-Scheiß, der ist halt geil. Ich fand am coolsten die Oma, die wollte Highway to Hell von C&A singen.
Genau. Es wurde ihr auch vorgeschlagen. Das
genau, hier. Aber von RCDC.
Genau, ACDC. Ja, nehme ich das von C&A.
Genau. Ja, aber ansonsten ist halt, finde ich, neben Harpe Kerkeling halt auch Heinz Schenk großartig.
Ja, klar.
Der halt die ganze Zeit eigentlich wie so ein fieses Arschloch hier rumläuft und halt genau zeigt, was halt der ein oder andere in diesem Showgeschäft halt in Wahrheit ist. Halt ein fieses Arschloch. Ein
Selbstdarsteller, der halt gar nicht zugeben möchte, dass er irgendwie Fehler macht. Alle anderen sind immer schuld, wenn es irgendwie nicht läuft. Dabei kriegt er selbst gar nichts auf die Kette, begrapscht die jungen Mädchen in
besser
Lindemann-Manier. Und Mhm. Ja, ist halt so ekel einfach.
Ja, und er hat halt auch nicht viel Zeit, ne? Das muss er ja auch immer wieder betonen.
Also heute muss er ja pünktlich weg und so. Genau. Aber heute hat er ja gar keine Zeit.
Ja.
Ich finde den Film nach wie vor großartig, habe sehr viel Spaß damit gehabt, weil es mehr ist als nur Klamauk, weil er eben diese Ebene hat.
Mhm.
Wirklich diese Kritik an der Showbusiness-Branche, an der vornehmlich dann die Fernsehbranche, dass er irgendwie doch dann noch um wahre Liebe geht. Geil auch, weil er ja die Seiten wechselt, ne? Später kommt er ja dann Spoiler an der Stelle für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben in den letzten 30 Jahren. Er schafft es ja tatsächlich dann auch ins Fernsehen, wird dann Moderator sogar von der Show und man kann auch wirklich in dem Film irgendwann diesen Song halt nicht mehr hören. Ne? Mhm. Dieses Witzigkeit kennt keine Grenzen. Es ist halt so ein fieser Ohrwurm.
Ja.
Dann, wo er dann auch so die Sketche, die sie da einbauen, dann mit Dirk Bach, schöner Cameo, schöne Nebenrolle da.
Nein, Herr Loppmann, können Sie das ein bisschen weniger tuntig spielen? Hallo, hallo, hallo! Sie spielen einen verheirateten Mann und keine Fummelträne.
Ich dachte nur wegen der Locken.
Sie dachten! Mann, Herr Loppmann, reißt sie sich gefälligst zusammen.
Auf jeden Fall.
Wie er die dann selbst umschreibt und so, weil er natürlich das kongeniale Genie ist und dann auch seine Freundin vergisst, weil er halt nur noch Geld scheffeln, Business und hauptsächlich damit beschäftigt ist, berühmt zu sein.
Genau.
Sehr, sehr schön, dass er der Branche, in der er groß geworden ist, in der er immer noch tätig ist, nicht mehr so viel, nicht mehr so aktiv, aber lange Zeit extrem tätig war, so den Spiegel vorhält, funktioniert immer noch.
Aber?
Kein Aber.
Achso, okay, weil ich hätte nämlich ein kleines Aber.
Okay.
Das ist mir nämlich jetzt mal aufgefallen. Es ist jetzt bei mir auch ewig kein Nerd, dass ich ihn gesehen habe. Für heute halt nochmal geschaut und zwar sehr gerne. Ich habe mich auf jeden Fall auch wieder von vorne ein bisschen amüsiert. Cooler Cast und Harper Kerkeling ist halt auch fantastisch. Der ist ja auch noch in so vielen Rollen so großartig geworden.
Ich habe jetzt höhere Ambitionen. Ich will Bundeskanzler werden.
Na klar, Schätzelei.
Aber es gab einen Moment, wo ich dachte, okay, das Kapitel, das haben sie zu schnell erzählt. Zum einen die Transformation ja zum Moderator. Also der Wechsel, der kam sehr plötzlich.
Ja, es gibt aber auch einen Zeitsprung, ne?
Ja, ich weiß.
Ein Jahr später quasi.
Ja, klar, aber das fand ich halt schade, dass sie diese Abkürzung genommen haben, weil da halt sehr viel dann untergegangen ist. Besonders halt auch vor allem die Beziehung mit der Ulla.
Aber dann wäre der Film über 2 Stunden lang.
Ich weiß, aber hätte man auch an zwei anderen Stellen vielleicht ein bisschen kürzen können, weil das ist ja das letzte Drittel. Ich finde, da hätten sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen können und sollen. Ist aber nur ganz kleine Wermutstropfen, weil der ansonsten insgesamt natürlich großartiges Werk ist.
Kann ich aber auch mitgehen. Ne? Kleiner Kritikpunkt, ich weiß genau, was du meinst. Nimm mir jetzt nicht den Spaß an dem Film.
Ja. Genau.
Vielleicht überrumpelt es einen dann schon ein bisschen. Ich hatte das auch nicht mehr so vor Augen. Großartig auch Elisabeth Volkmann, Rest in Power.
Die Mutter?
Genau, die seine Mutter spielt, die auch die Marge Simpson gesprochen hat und so generell auch eine ganz tolle Schauspielerin war.
Mhm.
Ist echt schade, dass sie dann irgendwann halt nicht mehr da war. Das war traurig, aber schön, sie da nochmal zu sehen, weil ich habe sie auch schon lange nicht mehr in irgendwas gesehen. Und also, ich weiß nicht, wer ihn jetzt noch nicht kennt, wir haben zwar einige Sachen genannt, aber ihr werdet trotzdem Spaß dran haben und für alle anderen, die sich jetzt dran erinnern, sage ich jetzt nur, bitte werfen wir eine Münze ein bei Netflix und dann können wir euch eure persönliche Glücksmelodie vorsingen. Aber nur wenn sie das richtige Gewicht eingeben. Ich liebe das, diesen bescheuerten, das ist auch nur so ein bescheuerter kleiner Sketch nebenbei, der dann am Ende noch so eine Pointe hat, wo er das völlig ausrastet, aber es ist super geil.
Auf jeden Fall. Und das ist halt das Schöne, dass er in so vielen kleinen Momenten, in vielen kleinen Sketchen, in vielen kleinen Gags halt großartig ist.
Auf jeden Fall.
Habe ich sehr gerne wieder gesehen.
Okay, dann kommen wir zum Wind of Change.
Oh, das ist nicht C&A. Nee. Das ist die Scorpions. Scheiße, da fällt mir jetzt kein Quatsch zu ein. Die Krebse.
Ja, aber es sind tatsächlich die Scorpions. Wind of Change. Denn wir besprechen jetzt einen Film, der heißt The Wind. Und Wind of Change passt schon so ein bisschen. Denn es ändert sich jetzt etwas. Also wir besprechen nach Zeit mal wieder einen Film aus dem Hause, also beziehungsweise den Wicked Vision aufgelegt hat.
Mhm.
Das ist ein Name, der hier schon lange nicht mehr gefallen ist.
Korrekt.
Aus gewissen Gründen.
Mhm.
Also wir sind ja der transparente Podcast.
Schon wieder oder immer noch?
Immer noch. Wir sind da ganz ehrlich und so. Wir haben vor kurzem, oder ich vielmehr, also es kam bei mir an, stand zwar nicht Filmfressen drauf, aber es war wohl für uns gemeint, ein Paket an mit ganz vielen Filmen. aus dem Hause Wicked Vision. Da waren wir erstmal ein bisschen verwundert, weil man ursprünglich auch nicht mit uns zusammenarbeiten wollte. Ins Detail müssen wir jetzt da auch nicht gehen. Ist ja kein Problem. Auf einmal kam aus dem Nichts dieses Paket und wir wussten erstmal gar nicht, hä? Was ist jetzt los? Und also natürlich verspricht man sich dann, dass wir auch darüber sprechen. Und jetzt ist der Wind of Change. Wir haben gesagt, komm, neu anfangen, ne? Lass mal das, was damals war, ist damals und gut ist. Und wir besprechen jetzt einen Film daraus und demnächst werden noch einige folgen. Also wahrscheinlich auch in Video-Review-Form oder eben auch im Podcast, hier in eurem Lieblingspodcast Cinephile. Ich möchte es nur so transparent gestalten, weil es sicherlich, wenn wir den Namen jetzt hier so sagen, hey, wir besprechen einen Film, von denen das einige aus unserem engeren Kreise sich wundern werden, weil die denken, hä? Wie kommt das denn jetzt auf einmal? Ja. So, wir haben uns für The Wind entschieden. Mhm. Ein Film des griechischen oder griechisch-amerikanischen Regisseurs, glaube ich, in die USA ausgewandert, Niko Mastorakis, aus dem Jahr 1986.
Trägt auch noch den Titel The Edge of Terror.
Weißt du auch, warum das der Fall ist?
Warum er so einen alternativen Titel trägt?
Ja, es ist nämlich der britische Alternativtitel.
Ah, okay.
In England bedeutet Wind nämlich auch der periphere Wind.
Stimmt.
Der manchmal weht.
Pups.
Kennst du, ne? Ein Furz.
Ein Lüftchen, wie im Deutschen auch.
Genau. Ja. Ein anales Lüftchen. Und damit man das damit nicht verwechselt, damit man das halt sich nicht da lustig macht und so, hat man ihm dann auch in England oder in Großbritannien zumindest den Titel Edge of Terror gegeben.
Ja.
Und ich habe jetzt hier das Mediabook von Wicked Vision vorliegen. Du hast den Film aber auch gesehen.
Korrekt.
Denn also dieses Mediabook ist vollgepackt. Ich habe hier Mediabook Nummer B, also Cover Nummer B mit einem Motiv von Ralf Krause. Du hast die Blu-ray, ich habe die DVD hier und es gibt auch noch ein Original Motion Picture Soundtrack Disc. Eieiei, also drei Discs, pickepacke voll. Es handelt sich quasi um die Arrow-Variante, denn das Bonusmaterial ist von Arrow. Also es gibt auch ein, also hier steht Featurette, das Featurette Blowing the Wind Interview mit Regisseur Niko Mastorakis. Interview ist ein bisschen, also er erzählt.
Ja, genau.
Er erzählt über die Dreharbeiten und so weiter. Und der Booklet-Text nimmt viele Ausschnitte aus diesem, in Anführungsstrichen, Interview. Der Booklet-Text ist auch aus dem Arrow-Booklet, den hat der Stuart Taylor Cameron geschrieben und übersetzt hat den jetzt hier für das Wicked Vision Booklet der Volker Schönenberger.
Schön.
Auch akkurat und gut übersetzt, kann ich dazu sagen. Booklet ist schön fest gedruckt mit vielen Bildchen auch noch dabei aus dem Film und noch ein paar schöne alternative Plakatmotive und die Tracklist für den Soundtrack. Allerdings auf der einen Seite, und ich kann genau sagen, welche, Moment, ich glaube Seite 18, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen, der Druck war ein bisschen schluderig. Da kann man das nicht mehr so gut lesen. Da ist der Druck ein bisschen verrutscht.
Ist ja schade.
Das ist schade, aber so viel zu den Extras und so weiter, 32-seitiges Booklet. Wie gesagt, das ist von Extras und so alles pipapo. Muss man sich jetzt entscheiden. Wenn Leute sagen, ich möchte die deutsche Tonspur dabei haben, dann auf jeden Fall die Wicked Vision Variante. Wer sagt, ich finde das Motiv von Arrow aber besser, keine Ahnung, der kann dann auch dazu greifen. Ich finde, kann man ruhig mal in der Sammlung stehen haben, Peter, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist nämlich ein ganz cooler Film mit der blauäugigen, mit der eisblauäugigen Megan Foster, aka Meg Foster.
Dem Alien-Augen.
Genau, die Evelyn bei Masters of the Universe gespielt hat und auch die weibliche Hauptrolle in They Live spielte. Aber worum geht's überhaupt? Jetzt habe ich so viel über die Edition gesprochen.
Dass ich erzählen darf, worum es geht.
Ja.
Ja, es fängt tatsächlich so ein bisschen an wie so eine Stephen King-Geschichte.
Ja, auf jeden Fall.
Denn wir haben eine Bestseller-Autorin, die halt von Meg Foster gespielt wird. Die spielt hier nämlich die Shawn Anderson und die möchte ihr neues Buch schreiben und dafür braucht sie ein bisschen Ruhe und mietet sich in Griechenland auf einer schönen Insel, glaube ich. Also ist auf jeden Fall am Meer.
Monemvasia heißt das.
Okay. Mietet sie sich ein Haus, um sich halt voll und ganz auf ihr Buch zu konzentrieren. Und ihr Vermieter macht ihr so ein bisschen Angst. Der erzählt so von diesem und von jenem und vor allem von dem Wind, der hier auch mal Unheil bringen kann.
Das ist der Vermieter ist Alfred Hitchcock, ne?
Genau. Robert Morley. Fantastischer Schauspieler, wie ich finde. Also weil der, ich meine, du sprichst halt auf die Physis an, ne? Also so das Physiognomische.
Ja, aber auch auf den Humor.
Ja, okay.
Weil er ist schon sehr lustig, ne?
Ja, also auf jeden Fall.
Ist ein lustiger Charakter und
die paar Minuten, die man ihn sieht.
Ja, der hat mich ein bisschen an Alfred Hitchcock erinnert.
Ja, und letztlich geht es eigentlich schnell gesagt um einen Killer, der ihr auflauert und der ihr nachstellt. erzählt und dann wird das zu einem Katz-und-Maus-Spiel in dieser griechischen Idylle.
Ich dachte, es geht um den Wind. Geht's gar nicht.
Der Wind bringt den Killer schnell heran und deshalb ist er so schnell, weil er Rückenwind meistens hat. Und
Der Wind, das himmlische Kind.
Genau.
Ne, aus dem Erlkönig. Das ist ein Song von Kollega, glaube ich.
Ach, krass. Kleiner Scherzkeks.
Ein kleines Späßle am Rande. Monemvasia heißt der Ort, auf dem sie sich befindet. Es ist griechisch und bedeutet einziger Zugang.
Ah, also ist es ja dann quasi eine Halbinsel zumindest.
Ja, nee, du hast recht, es ist würde man als Halbinsel bezeichnen können. Ja. Sehr schön auf jeden Fall. Denn ich finde Meg Foster in der Rolle ziemlich cool.
Ja.
Die macht das hier schon sehr, sehr ordentlich. Der Wings Hauser ist hier übrigens der Hausmeister.
Ja, genau.
Der sich da so ein bisschen kümmert und der recht schnell seine wahre Intention irgendwie durchblicken lässt. Und zwar, dass er die umbringen möchte.
Genau. Und das ist schon sehr schnell. Also man weiß halt eigentlich sofort, wenn man ihn sieht, der führt was im Schilde.
Dem ist der Wahnsinn ins Gesicht geschrieben. Ja. Und da hat auch dann der Regisseur gesagt, das war gar keine so gute Idee, mit dem zu arbeiten. Er war die ganze Zeit auf Drogen und da war halt so Psycho drauf, was für seine Rolle und für die Interpretation der Rolle natürlich hervorragend gepasst hat. Allerdings war das sehr, sehr anstrengend für Cast und Crew am Set.
Ja.
Ich finde, er macht's aber super,
den
Psycho-Killer. Der Einzige, der dann auch so ein bisschen negativ rausfällt, ist dann vielleicht der Steve Railsback. Ansonsten haben wir noch mit David McCullough, der halt den Mann von der Sean Anderson spielt, der da zu Hause bleibt und dann über Telefon sich manchmal einschaltet. Der macht's auch cool, cooler britischer Schauspieler, der übrigens in dem Haus des Regisseurs da gedreht hat. Also dieses nette Anwesen, in dem er sich befindet, ist tatsächlich von dem Nico Mastorakis.
Das ist krass, weil wir sehen ja wirklich die komplette Anlage. Ich meine, ist sehr schick, ist ja quasi so der Prolog. Abgesehen davon, dass es schön ist, zeigt ja sein ganzes Anwesen. Das ist schon krass. Da hat er keine Angst gehabt, da heimgesucht zu werden von irgendwelchen fanatischen Fans, weil normalerweise will man sowas ja eigentlich geheim halten.
Ja.
Wie und wo man haust.
Hat er gezeigt, was er hat und auch was er kann, der Regisseur, denn er ist nicht nur der Regisseur, er hat das auch geschrieben, er hat auch produziert. Er hat
alles sogar
selbst geschnitten.
Mhm.
Bis auf die Musik. Die hat unter anderem Hans Zimmer eingespielt.
Da war ich sehr überrascht.
Ja, mit Stanley Myers zusammen. Eine der früheren Arbeiten, bevor er halt so richtig groß war, groß wurde, hat auch immer noch nette Worte über den Mastorakis übrig.
Mhm.
Ja, und diese Zusammenarbeit, weil das ist ein ziemlich günstiger Film. Also der hat nicht so viel Budget gekostet. Allein dadurch, dass halt der Mastorakis da alles in Personalunion übernommen hat, hat er natürlich Geld gespart und er sagt auch immer, eigentlich muss man alles selbst machen, weil dann quatschen einem nicht so viele Leute rein und man muss schon irgendwie viel können. Ich finde tatsächlich, dass so vom Technischen und so, dass der Film ziemlich gut aussieht und sich auch gut anhört.
Ja.
Also es war wirklich so Kamera und auch Schnitt und vor allem auch den Score von Hans Zimmer und so, dass das hier alles dazu beiträgt und vor allem natürlich das Setting, die Location, in denen die drehen, so diese dicken Mauern, diese Gänge, dass das wirklich sehr stark zur Atmosphäre beiträgt.
Und der Wind natürlich.
Der Wind. Ja, denn es ist schon, also über die Atmosphäre und ich sag mal über die Hauptdarsteller, die tragen auf jeden Fall diesen Film, denn es ist jetzt kein Slasher oder so, es wird nicht unglaublich blutig oder sowas.
Einfach eine Jagd zwischen den beiden.
Genau. Ne, es ist auch nicht so spannend, weil recht früh klar ist, wer hier was von wem will und was hier so los ist. Aber diese Jagd ist eben ziemlich, ziemlich cool.
Ja, aber ne, du hast ja schon erwähnt, und das finde ich hier das Entscheidende, Meg Foster und Wings Hauser, die machen das halt hervorragend. Die füllen halt den jeweiligen Part von Katz und Maus halt wunderbar aus. Und wenn das zwischen den beiden nicht so gut funktionieren würde, würde das halt insgesamt halt auch nicht funktionieren. Und der holt halt wirklich das Maximum, glaube ich, aus der Szenerie raus. Ne, vor allem, es spielt auch relativ viel am Tag, wenn es um die Jagd geht. Ne, Großteil schon bei Nacht, aber auch bei Tag schafft das da irgendwie die engen Gänge und das Klaustrophobische und das Abgeschiedene irgendwie ganz cool zu nutzen.
Ja.
Und dann mit dem Teppich hier von Hans Zimmer und Stanley Myers ist das schon recht drohlich und nett anzusehen. Was ich hier auch wirklich richtig cool fand, war tatsächlich das Bild von der Blu-ray, also das Bild des Films. Das war nämlich echt saugut, aber den Grund hast du ja wahrscheinlich auch schon genannt, Arrow. Die liefern ja in der Regel weil die haben ja das Master von denen auch, oder?
Ich meine schon, ja. Das ist wirklich krass. Ich habe dir ja die Blu-ray gegeben.
Ja.
Wir hatten die DVD hier.
Ja.
Und meine Mitbewohnerin meinte auch so, das war eine DVD, die wir gerade geguckt haben. Die sah aber verdammt gut aus. Da denke ich mir auch, dass die Blu-ray auch tiptop-Quali ist.
Auf jeden Fall. Mehr als das sogar. Hervorragend in der Qualität. War auf jeden Fall eine Bereicherung. Du hast schon gesagt, kein Slasher. Es ist mehr so ein bisschen Richtung Terror, Home Invasion, weil ja dann auch wirklich viel in diesem gemieteten Haus halt auch passiert. Da arbeitet er auf kurzer Distanz, auf schmalen Räumlichkeiten, sage ich jetzt mal, echt hervorragend. Und das unter dem Aspekt, dass der halt wirklich mit die wichtigsten Sachen selbst gemacht hat, ist das schon echt eine Leistung, die der hier abliefert.
Auf jeden Fall. Der wird immer als Thriller auch angegeben. Also wer jetzt hier so einen ausgeklügelten Thriller erwartet, aus heutiger Sicht nicht. Aber es geht wirklich um die Atmosphäre und so weiter. Und die Location ist halt unglaublich gut. Und wie gesagt, die Schauspieler tragen es. Ist irgendwie ein Kultfilm. Ich hatte den vorher noch nicht gesehen. Also der ist wohl auch in den Videotheken groß geworden, lief im Kino nur in Deutschland und Portugal wohl.
Ja.
Wusste ich ja auch zuvor nicht. Hatte dann wohl später in den Videotheken noch Erfolg. Ich finde den auch ziemlich gelungen. Bin froh, den gesehen zu haben. Sag halt, wer sich in die Sammlung stellen möchte, und ich finde, das lohnt sich. Kann auf jeden Fall auf das schicke Mediabook von Wicked Vision zurückgreifen oder sollte dies auch tun. Wie gesagt, keinerlei Verlust im Vergleich zur Arrow-Scheibe. Nur halt, dass man sogar eben noch ein schickes Mediabook hat. 3 Discs und coole Covermotive eben von, also Ralf Krause habe ich hier, und es gibt noch das Cover C, ist von Timo Wirz.
Okay.
Ja, das wollte ich noch nachliefern, dann habt ihr auch alle Infos dazu. Dann machen wir noch weiter mit den Sweet 16. Blutiges Inferno aus dem Jahr 1983.
Geiler deutscher Zusatztitel.
Ja, es klingt doch wieder nach so einem blutigen Schmuddelfilm. Sowas mögen wir ja gar nicht. Also irgendwie nicht Schmuddel und blutig und ach, diese ganzen sleazigen Slasher-Scheiße.
Und dann auch noch 16, ne? Also ist ja schon fast moralisch schwierig, auf jeden Fall.
Ja, kein Freund davon.
Nee, überhaupt nicht. Freund, aber allgemein natürlich von Slashern. Also hier ist halt Name Programm, Sweet 16. Also ist ein Slasher von 1983, in der es halt, ja, ich finde eigentlich ist gar nicht, dass es groß um die Melissa Morgan geht. Also auch wenn der Titel das suggeriert. Eigentlich geht es mehr um gefühlt, um das Mädel, um die sich dann irgendwann als ihre Freundin mehr oder weniger rausstellt. Die Dame, die auch in einem der Freitag hier in dem dritten Freitag der 13. mitgespielt hat, die wir auch in der ersten Szene sehen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt den Namen gerade nicht parat. Du weißt aber, wen ich meine.
Ja, es ist bei mir ein paar Monate her, dass ich den gesehen habe. Ich hab ihn zwar gesehen, ich spoilere an der Stelle, er hat mir auch gefallen.
Ja.
Ich kann mich aber jetzt auch nicht mehr an alle Details erinnern.
Die Dana Kimmel, die wird hier vom Cast her auch relativ weit unten angesiedelt, aber ich finde, sie ist irgendwie so ein bisschen der heimliche Star, in Anführungsstrichen, die heimliche Hauptfigur in diesem Film, weil sie so ein investigativer Jugendliche hier ist. Und die versucht halt ihrem Vater so ein bisschen auf der einen Seite zu helfen, auf der anderen Seite die Show zu stehlen, weil der Polizist ist hier in dieser Geschichte. Und der wird hier von Bo Hopkins gespielt, der halt hier unseren Killer halt dingfest machen muss. Aber gut, die namensgebende Sweet 16, das ist die Melissa Morgan, die von Alicia Shirley gespielt wird. Die zieht irgendwie eine Blutspur hinter sich her, weil jedes Mal, wenn sie sich mit irgendjemanden, vor allem halt Jungs in ihrem Alter halt trifft, diese kurz daraufhin verschwinden.
Mhm.
Beziehungsweise noch nicht mal verschwinden, sondern die tauchen auch wieder auf, und zwar massakriert. Es gibt dann natürlich auch direkt schnell einen Verdächtigen, nämlich einen Native American, der in der Regel am Tatort zumindest gesehen wurde.
Und natürlich per se schon mal verdächtig ist.
Natürlich, klar, weil die Gemeinde, in der sie hier leben, halt auch ein paar sehr rassistische Gefolgsleute beherbergt.
Spielt im Süden der USA. Ich glaube, es ist Texas sogar, ne?
Ja, das kann sein.
Das ist jetzt nicht ganz verwunderlich.
Ja, ja.
Also, dass sie da so ein paar Vorurteile haben, ja.
Wobei man aber tatsächlich sagen muss, der Sheriff selbst ist da sehr unvoreingenommen.
Das stimmt, aber die Leute ja nicht, die Eltern
genau, von ihm. Genau, die Dorfgemeinschaft und ja, wobei der Vater, das geht sogar. Aber letztlich ist das auf jeden Fall ein Tatverdächtiger, der uns hier filmerisch halt auch suggeriert wird. Was für mich dann letztlich am Ende etwas unlogisch erschienen für seine Handlungsweise. Ist aber auch nur so eine kleine Nebengeschichte, weil es da halt auch ein bisschen um Rassismus in der Hinsicht geht. Feindlichkeit gegenüber den eigentlichen Einwohnern dieses Landes.
Ja, genau. Ne? Ja, diese Vorurteile. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Der ist, sagen wir so, die meisten anderen Slasher, an die wir uns so erinnern oder die groß geworden sind und noch ein Franchise hinter sich hergezogen haben und so, haben sich vor allem durch krasse Splatter-Effekte in den Vordergrund gestellt.
Ja.
Das ist hier jetzt nicht so der Fall, weil wir es ja auch meistens die Kills nicht wirklich sehen, sondern eigentlich nur das Resultat.
Ja.
Häufig.
Genau.
Dass hier tatsächlich mehr so ein Krimi ist.
Ja.
Wirklich so, wer war es denn gewesen?
Genau.
Woran hattet ihr Lehen? Und das hat mir gefallen, dass der halt wirklich ein Thema hat, dass der wirklich auch, ja, Interesse an den Figuren hatte und da das auch erzählt hat, so diese Dorfdynamik.
Mhm.
Und dass er da wirklich handlungsmäßig ein bisschen was zu bieten hatte. Ich weiß, es ist jetzt primär nicht das, was Menschen oder die meisten Menschen zumindest von einem Slasher erwarten.
Ja.
Aber das hatte mich dann tatsächlich positiv überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich habe gedacht, das wäre jetzt so ein ganz billiger, dummer Film.
Ja, ist halt schon auf jeden Fall ein deutlicher Mehrwert.
Finde ich schon.
Ja.
Das macht ihn halt etwas besonderer als viele andere.
Letztlich ist er sehr divers, sag ich mal, in den Perspektiven, die er hier berichtet. Weil er hat von mir aus diese Sweet 16, die Melissa Morgan, die eigentlich in gewisser Form die Hauptrolle ist, aber dennoch haben halt wichtige Nebenfiguren hier enormes Screentime und die haben halt auch wirklich sinnvolle Aufgaben, um die Handlung hier halt voranzutreiben. Unter anderem halt auch ihr Vater und halt vor allem der Sheriff, dann natürlich unser Verdächtiger. Zum Glück die rassistischen Banausen nicht, ne, aber die kriegen ja zum Glück auch noch ein bisschen ihr Fett weg.
Ja, ich denke, viele finden den etwas langweilig oder könnten den langweilig empfinden.
Ja.
Ich fand das aber eher positiv. Ne? Also es ist jetzt kein Knaller oder so. Ne? Wie gesagt, deswegen ist es auch jetzt nicht so der beliebteste oder größte Slasher, aber der hat mich dann schon einfach überrascht, weil ich gar nicht so damit gerechnet hatte.
Ja.
Und das hat mir gefallen.
Ja, ich meine, letztlich ist es halt auch ein B-Film. Er hat dann auch das, was da halt sonst auch erwartet ist. Er hat ein bisschen Erotik drin. Ne? Er spielt halt auch mit diesem 16, ne? Besonders weil das Krasse ist ja auch, dass man sieht sie vorher, glaube ich, schon, ne? Mal in der Duschszene. Ansonsten hätte ich es tatsächlich noch krasser gefunden, dass man sie erst sehr spät nackt zeigt, sozusagen als
Belohnung.
Ja, nicht als Belohnung in dem Sinne, weil
dranbleiben.
Ne, eigentlich ist dieses 16 ja so von wegen, das dürfte man eigentlich ja gar nicht zeigen. Ich habe mich halt auch während des Films gefragt, so von wegen, aber die soll 16 sein und die sehen wir jetzt die ganze Zeit hier nackt. Das ist doch eigentlich nicht so geil. Ich meine, die war 20, ne, von daher.
Ja, das ist doch bei den ganzen Filmen und Serien und so, da sind ja irgendwelche mit 20- oder 30-Jährige, die irgendwelche 15-Jährigen spielen. Naja.
Ja, aber hier ist es halt dann auch wirklich noch, es wird gesagt, sie feiert ihren 16. Geburtstag, ne, und so weiter und so fort. Ist schon grenzwertig, sagen wir mal, in der Richtung.
Aber hey, es waren die 80er. Das kann man alles noch unter Retro und so kann man das
genau verbuchen
und so. Ist doch Nostalgie, komm, war ja schon eine Zeit gewesen und so.
Ja.
Haben wir schon gesagt, dass Bo Hopkins den Sheriff gespielt hat?
Ja, genau.
Aber schon, na gut, macht ja nichts.
Hat er auch gut gemacht.
Ja gut, das ist ja auch ein guter Schauspieler.
Ist halt Bo, ne?
Ja. Bo's Afraid.
Würde ich auch sagen, ist eine kleine Empfehlung. Ist, wie du auch selber schon gesagt hast, kein so krass bekannter. Der geht schon mal gerne unter, weil der auch eine ganz milde FSK 16 hat. Aber ja, der kriegt auf jeden Fall das hin, was er macht.
Ja, ich habe mir den da in dieser Classic Cult Collection, habe ich mir den geholt für ein paar Euro.
Schön.
Und habe das nicht bereut.
Ja, geil.
Lege ich euch auch ans Herz. Dann kommen wir vor Feierabend zum Patreon-Pick, wie immer.
Jawohl, ja.
Wer hat sich das denn gewünscht?
Das hat sich der Tite Till gewünscht. Das klingt ein bisschen falsch.
Ich habe auch gerade überlegt, was man da mit Alliteration machen kann. Aber ich bin auf nichts gekommen.
Ja, Tollkühn hatte ich ja schon mal. Toll auch.
Oh, der tittengeile Till.
Okay, das passt bei dem Film nicht.
Ja, gut, der Till hat sich den halt gewünscht.
Richtig.
The Hunter, also The Hunter, es geht nämlich um Kommissar Hunter aus Entenhausen.
Aha.
Kennst du noch?
Nee.
Kommissar Hunter.
Naja, nee.
Egal. The Hunter aus dem Jahr 2011.
Elf?
Elf, wie man im Rheinland sieht.
Ja.
2011 von Regisseur Daniel Netheim. Der ist Australien und hat diesen Film gemacht, der Australien spielt.
Ja.
In Australien. So, und der Willem Dafoe, der spielt den Martin. Martin ist ein Hunter.
Ein Jäger.
Er ist ein Jäger. Denn es basiert auf dem Buch, das du garantiert gelesen hast, The Hunter von Julia Lee.
Selbstverständlich.
Der Jäger. Von Julia Lee. Haben wir nicht gelesen, keine Ahnung, ist eine Buchverfilmung. Er bekommt den Auftrag, den letzten tasmanischen Tiger dingfest zu machen, hätte ich beinahe gesagt. Also,
das macht man mit Dieben oder so.
Genau, das soll den einkassieren.
Ja.
Denn irgendeine Firma, Evil Incorporated oder so, ich weiß nicht mehr genau, irgend so ein Biotech-Pharma, Monsanto wahrscheinlich, ich weiß nicht. Die wollen auf jeden Fall dieses Tier haben. was ja eigentlich ausgestorben ist. Genau. Aber es gibt so Gerüchte, dass da irgendwo in so einem kleinen Städtchen oder einem kleinen Dorf, irgendwo in der Wildnis in Australien, da noch ein letzter tasmanischer Teufel, ich meine, er sagt Tiger, ist.
Ja, aber das sagt er ja, ne? Tasmanischer Teufel, damit er von den Leuten da nicht genervt wird.
Genau.
Semi-erfolgreich.
Ja, er ist so ein bisschen undercover unterwegs. Ja, die sind natürlich erstmal ein bisschen skeptisch, weil kommt ein Amerikaner dahin, der dann da rumläuft und so Fallen aufstellt und sich dann da in der Natur breit macht. Das gefällt den meisten nicht. Er kommt dann unter bei der Luzi, die Lucy, gespielt von Frances O'Connor, die perfekt wäre für Martha Wayne, falls man Flashpoint tatsächlich mal verfilmen sollte, wenn Martha Wayne zum Joker wird. Okay. Das würde so gut passen. Aha. Naja, die lebt da mit ihren beiden Kindern. Der Mann ist nämlich auch unterwegs irgendwo in der Wildnis und schon lange nicht mehr da.
Nee, die ist doch die ganze Zeit im Zimmer.
Der Vater.
Der Vater! Ja, sorry, ich dachte die Mutter. Ja, ja, genau. Ja, der Vater ist unterwegs, ja.
Genau. Und die Frances, der geht's da nicht so gut.
Genau.
Weil die da mit den Kindern alleine ist, aber ihr zur Seite steht der Jack, gespielt von Sam Neill.
Mhm.
Und der ist so ein bisschen skeptisch, was den Martin angeht und will den auch begleiten. Achso, da war der ganz vergessen, der Martin sollte eigentlich nicht alleine dahin. Der hatte eigentlich noch so einen anderen Typen, sollte er an die Seite gestellt bekommen. Aber er meinte, it's a one-man-job. Er hat gesagt, ich arbeite nicht zu zweit. Ich mache das alleine hier.
Ja.
Und dann hat er das auch soweit gemacht. Und da geht es in dem Film eigentlich darum, wie er so eine Bindung zu der Familie aufbaut und wie er aber doch dann irgendwie hinter diesem tasmanischen Tiger irgendwie, also kriegt er eine Spur, Hinweise, auch durch Zeichnungen des Jungen und dann wie er da so hinterher ist und ja, dass er sich da auch in dem Dorf da bei den Einheimischen ein bisschen beweisen muss. Ne?
Ja, hat dir das was gegeben?
Das war deine schöne Frage. Ich habe gedacht, du wolltest jetzt was dazu sagen. Ich kann natürlich auch weiter über den Film sprechen, wenn du möchtest.
Ich kann gerne was dazu sagen, weil ich muss sagen, es ist mal ein Novum. Weil in der Regel ist es ja tatsächlich so, dass irgendwie, warum auch immer, mich so ein Patreon-Pick in der Regel schon, jetzt nicht vielleicht begeistert, aber es kommt halt eigentlich immer was bei rum, was ich cool finde. Ich muss sagen, da hatte ich mich bei dem Film ein bisschen schwer getan, was wirklich Cooles zu finden.
Willem Dafoe.
Ja, Willem Dafoe auf jeden Fall. Der macht ja auch quasi eine One-Man-Show hier draus.
Er ist The Hunter, also beziehungsweise da, das kann man ein bisschen interpretieren, wer dann hier The Hunter wirklich ist, aber ich glaube, er soll den schon verkörpern.
Ja.
Ist der Titel Held, in Anführungsstrichen. Ja,
ja, tragische Held.
Ja.
Ohne jetzt zu viel zu verraten, aber genau. Er trägt das Ganze hier. Ich fand's interessant, zwar nicht so ganz organisch und irgendwie verständlich tatsächlich, wie er sozusagen in diese bestehende Familie sich integriert, beziehungsweise irgendwie von den Kids so integriert wird.
Die haben keine Berührungsängste, ne?
Ja, überhaupt nicht. Und letztlich ja auch irgendwie, also zumindest war das so auch gefühlt, dass sie so einen Vaterersatz in ihm direkt gesehen haben und ihn direkt okkupiert haben.
Ja, ja.
Und das nimmt ja dann nochmal Ausmaße an, die ich so nicht hab kommen sehen, die natürlich für seine Figur sehr wichtig sind, ne? Also für das, was er jetzt emotional vor allem halt auch durchmacht, schon recht wichtig ist, was ich aber irgendwie zu konstruiert finde. Besonders, was dann mit der Frau noch geschieht. Aber gut, Sam Neill sehe ich immer wieder gerne. Ich mag den einfach.
Ah, das ist ein sympathischer Typ. Und
auf jeden Fall.
Hier muss er ja nicht versuchen, einen amerikanischen Akzent zu machen. Kann er einfach mal frei Schnauze reden, das passt ja dann auch wieder.
Locker drauf los, Schauspielern. Fand ich interessant, die Figur, auch recht zwiespältig. Er war nicht immer so ganz einzuschätzen. Und das tatsächlich so ein bisschen bis zum Schluss. Also ich habe mich da manchmal echt gefragt, das war nicht immer komplett nachvollziehbar, wie der handelt und vor allem, was der auch gemacht hat.
Ja, genau.
Das fand ich ein bisschen schade. Das hätte ich tatsächlich gerne ein bisschen klarer gehabt.
Echt? Achso, ich fand das sogar eine Stärke.
Okay.
Ich fand das sogar ganz gut, weil man dann schon immer gedacht hat, hä, warte mal, war der das jetzt? Hat er das gemacht? Oder, ah nee, dann doch nicht. Und dann ist auch klar, dass er das nicht war. Ja,
ja, aber mir waren da manchmal so die Beweggründe auch nicht so ganz klar. Und ich muss jetzt auch gestehen, der macht das ja für so ein Biotech-Firma, jagt er diesen Tiger ja? Ja, ich weiß nicht.
Ich kann das voll verstehen, um die Bürde jetzt von dir zu nehmen. Ja, ich war nicht begeistert.
Okay, es ist auch keine Bürde, weil, also meine Schwierigkeit war irgendwie damit, der wiederholt sich häufig und der zeigt für mich ein bisschen zu wenig, wenn er dann mal auf The Hunt ist.
Ja, das ist einfach, der macht so, stellt so ein paar Fallen auf.
Genau, und das immer wieder.
Wow. Ja, ja, immer recht ähnliche Sachen.
Ja, das gibt nicht viel.
Ja, auf dem Drama-Level fand ich das schon ganz cool, wie der da so mit der Familie umgeht und so. Der hat dann auch ein bisschen die Spannung gefehlt.
Ja.
Das Ende hat schon auch eine coole Aussage.
Ja, das stimmt dann wieder.
Das ist dann super.
Aber es ist dann auch sehr CGI. Schlau. Ja.
Also die computergenerierten Effekte. Hast du das kleine Mädchen erkannt?
Nee, anscheinend nicht.
Die war ja eigentlich ganz lustig, ne? Die lispelt so ein bisschen, ist so total süß und so, ne? Hast du nicht erkannt?
Nee.
Ich sag dir jetzt, das ist der jugendliche Typ aus Evil Dead Rise.
Krass.
Ja.
Ja, okay.
Die ist geboren als Morgana Linda Davis und jetzt ist ein australischer Typ, der Morgan Davis heißt. Also hat Sex Change gemacht.
Genau das war auch das, was mir in Evil Dead Rise irgendwie so, ne, vorkam, dass beide quasi Transgender sind, also beide Kids, also die Älteren. Bei ihr hatte ich das Gefühl, dass sie sehr androgyn ist, ne? Und bei ihm hatte ich das Gefühl, sehr feminin in gewisser Form, aber dadurch hat sich das ja tatsächlich jetzt auch hier aufgeklärt.
Ja, und er spielt auch als Morgan Davis bei dem Film Blaze mit, den wir auf dem Hardline Film Festival gesehen haben.
Ah, krass.
Ja.
Okay, da kann ich mich jetzt aber nicht mehr dran erinnern, welche Rolle da gespielt hat.
Ich habe das jetzt auch nicht aus dem Kopf, ne? Ich habe das recherchiert, als ich den Film nochmal nachgeguckt habe und dann die Schauspieler durchgegangen bin. Das ist mir jetzt auch alles so natürlich nicht aufgefallen. Ne? Dann gesehen, ich so, ach, okay, krass. Morgan Davis heißt er mittlerweile. Weile.
Ja.
Er hat das kleine Mädchen gespielt. Als kleines Mädchen fand ich ihn cool. Also damals sie. So. Ihr wisst, was ich meine. Ich will hier keinen Deadname oder sonst was. Die war cool drauf und so, ne? Aber wie du sagst, ne? Sehr nahbar. Die Kinder. Manchmal ein bisschen zu viel. Das war ja selbst dem Martin dann auch zu viel, wenn sie da auch mit in die Wanne hüpfen und so.
Ja, auf jeden Fall.
Als ruhiges Drama in Ordnung, aber auch nicht weltbewegend.
Ja.
Jetzt nichts Neues. Großartig. Und dann etwas zu unspannend. Gut, Action gibt's jetzt nicht viel, aber so zu unspannend dann auf der Jagd.
Genau.
Das ist dann schade. Ende mit einer guten Aussage. So, das kann man dann stehen lassen. Also ich habe jetzt nicht bereut, den zu gucken. Aber wenn du fragst, was hat er mir gegeben, dann sage ich am Ende nicht so viel, dass ich mir den nochmal reinziehe.
Ja, wie blöd, dass ich mir noch Blu-ray dafür gekauft habe.
Oh.
Ah ja, nee, mein Gott. Es gab ja ein paar sehenswerte Momente.
Also sehenswert ist natürlich auch die Landschaft da.
Ja,
weil es ist jetzt mal nicht so von wegen Wüste und Outback und diese typischen Sachen oder eben die Oper in Sydney. Also nicht das, was man sonst in Filmen immer sieht von Australien, sondern mal was anderes. So Wälder und viel Grün und mal so ein bisschen schlammig und so weiter. Das ist halt schon ein bisschen Australien mal aus einem anderen Blickwinkel.
Bisschen was anderes.
Ja.
Ja, nee, also mit Landschaften kannst du mich ja eh immer kriegen. Hätte ich mir auch gewünscht, dass er genau diese Szenen halt auch mehr zelebriert. Aber es ist halt nicht übertrieben, wenn wir sagen, dass er beim Jagen eigentlich wirklich nur diese Scheißfallen aufstellt und wieder abbaut. Vielleicht mal was gefangen hat und das dann halt zubereitet, frisst und das war es dann auch schon wieder. Ist ja noch nicht mal so, dass er da groß auf Lauer liegt und wir ihn halt wirklich als Jäger wahrnehmen. Gut, ich meine, letztlich tun wir es wahrscheinlich schon, weil die halt nichts anderes machen, als die ganze Zeit Fallen aufbauen, ne? Aber
ja, gut, der jagt halt schon Tiere und nimmt die dann aus und so. Und
ja, aber trotzdem.
Es ist ein bisschen repetitiv.
Genau.
Bin ich bei dir und vielleicht ist das so ein Film, der als Buch dann besser funktioniert, beziehungsweise vielleicht die Adaption als Film, hat man sich da auf die falschen Sachen konzentriert, beziehungsweise das rausgesucht, was dann filmtechnisch nicht so spannend ist oder einfach nicht spannend umgesetzt.
Mhm.
Weil ich denke mir schon, dass das im Buch, wenn er dann da durch die Wälder tingelt. Also spannend ist dann schon, wenn er irgendwie, wenn Leute dann auf ihn schießen oder irgendwie seine Fallen kaputt machen und so. Und er weiß halt nicht, wer das ist genau. Und er ist schon ein bisschen im Fadenkreuz eine Zeit lang. Das ist dann auch cool. Aber das verläuft dann auch irgendwie so ein bisschen im Sande, bis dann am Ende doch wieder jemand auftaucht.
Ja.
Das ist auch nur alles so kurz.
Ja.
Das geht dann alles immer sehr schnell wieder vorbei.
Potenzial ist da, weil er halt politischer Ebene halt das eine oder andere anspricht.
Genau. Ja, wichtigste Aussage, kann man ja mal sagen, ohne zu spoilern, ist, dass er sagt, wenn ich das nicht mache, macht es halt jemand anders. Ja, und dann kommen immer mehr Leute, bis der Job dann erledigt ist.
Ja, okay, ich weiß, was du meinst, aber das Entscheidende ist ja, dass er, also seine Entscheidung sorgt ja dafür, dass das Unternehmen nicht das erreichen kann, was sie möchten. Und das wäre ja tatsächlich
nicht im Sinne der Menschen. Ja, das ist jetzt fast schon der Spoiler, das wollte ich jetzt nicht sagen.
Okay.
Ich wollte das eigentlich nur das mitteilen, was er davor sagt, aber seine Entscheidung am Ende ist wieder sehr, sehr heldenhaft, deswegen ist er ein bisschen der tragische Held, wie du das schon gesagt hast.
Was halt ironisch ist, weil es ja eigentlich keine heldenhafte Tat ist, aber gut.
Nee, das ist ja die Frage, wen er vor wem rettet.
Genau.
Also, ne, das ist dann halt, letztlich wieder, Menschen sind scheiße.
Ja.
Das ist die Moral der Geschichte.
Ja, das Finale kann dann über so ein bisschen was hinwegtrösten, aber der Weg dahin war halt nicht immer komplett gut ausgeklügelt.
Bin ich voll bei dir.
Ja, super. Ja gut, aber ne, du hast ja auch schon gesagt, ich meine, ich fand den jetzt auch nicht richtig schlecht, das gar nicht. Aber so im Vergleich zu dem, was es hätte sein können, war ich dann doch ein bisschen unterwältigt.
Ja, ich auch.
Ja.
Oh. No. Mal gucken.
Genau, mal gucken, was uns demnächst so aus dem Lostopf entgegenschaut.
Ja, bin gespannt, was als Patreon-Pick nächste Woche kommt. Mhm. Ich bin ja dann beim Bujo endlich mal wieder. Ich konnte ja einmal nicht wegen so einem Termin für die Sommerparty. Dann konnte ich einmal nicht wegen Krankheit. Endlich mal wieder Bujo. Soll auch ein Knallerfilm kommen, hat der Thilo gesagt.
Aha.
Bin sehr gespannt. Also nicht, dass er das weiß, er hat das anhand des Posters erraten natürlich. Oder natürlich. Er vermutet. Mhm. Ich möchte jetzt hier keinen in die Scheiße reden oder so. Ich bin kein Zinker, ne? Kein 31er.
Mhm.
Voila. Dann versuche ich noch irgendwie Asteroid City zu gucken. Neuer Wes Anderson-Film.
Ja.
Und dann reicht das, glaube ich, auch für den nächsten Podcast wieder.
Die drei Sachen? Achso, stimmt.
Dann ja, kommt dann guckst du noch ein bisschen was, ne? Und ja. Vielleicht spreche ich dann mal über Betty Blue. Das hat heute nicht mehr hier reingepasst.
Mhm.
Und dann steuere ich auch schon mit Riesenschritten auf den Urlaub zu und freue mich. Aber nicht, dass das für die Filmfressen-Familie oder für die Cinephile-Psychos hier irgendwas zu bedeuten hätte. Ihr bekommt schön weiter Content. Da kommen ganz viele tolle Videos und Podcasts natürlich. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Vielen Dank dir, Peter, wie immer, dafür, dass du zuhörst hier bei meiner kleinen Therapiestunde. Und danach das auch noch wunderbar zusammenschneidest. Nein, es ist immer wie immer schön, mit dir über Filme zu sprechen. Wie, wenn wir es nicht aufnehmen würden, wir würden es ja so oder so tun. wir haben es ja auch 20 Jahre vorher gemacht.
Ja, ich wollte gerade sagen, nur nicht in so einem ausgiebigen Telefonat, sondern in Person wahrscheinlich.
So ist es. Ja, vielen Dank an alle. Ich verpiss mich mal. Bis nächste Woche. Tschö.
Ja, es war mir natürlich auch wieder ein Vergnügen. Ich hoffe, ich habe deinen katastrophalen oder wir konnten hier in dieser gemeinsamen Sitzung diesen katastrophalen Montag doch noch auf einer positiven Note enden lassen.
Absolut, wie erwartet.
Und das gleiche hoffe ich natürlich auch für unsere komplette Zuhörerschaft und natürlich auch großen Dank in Richtung unserer Unterstützung in Form von Patreon, Kommentaren etc. pp. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf nächste Woche. Ich bin gespannt, was das Losglück dort bringen wird. Und ja, wir werden auf jeden Fall auch wieder von Kino, Streaming und Home Entertainment berichten können. Das wird wieder eine kunterbunte Runde. So kunterbunt und so trashig wie das Sonntagsreview wahrscheinlich nicht, aber Vorfreude dürfte hier vorprogrammiert sein, denn wir besprechen den geilsten Trash-Film, der jemals das Licht dieser Welt erblickt hat, nämlich Daniel der Zauberer. Nein, kleiner Scherz natürlich an diesem Rande. Wir besprechen Samurai Cop, den wir auch bei einer schönen gemeinsamen Unternehmung geschaut haben. Da könnt ihr auf jeden Fall euch auf einen wunderbaren, fantastischen Rückspiegel freuen. Also am Sonntag 12 Uhr wieder einschalten, nachdem ihr natürlich am Freitag, Samstag oder wenn ihr Patreon seid, vielleicht sogar am Donnerstag schon unseren aktuellen Cinephile-Podcast gehört habt. In diesem Sinne hoffe ich, für uns alle eine schöne Stunde Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.